Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Auch heute begrüße ich den Steffen.
Hallo zusammen.
Ja, Steffen, sommerlich warm heute und wir haben uns überlegt, ein bisschen über Eishockey zu reden. Wobei, so warm war es gar nicht, aber es war so ein bisschen schwül. Naja.
Naja, wärmer als die letzten Tage, glaube ich schon.
Das stimmt. Deswegen gibt es auch bald wieder Gewitter, wenn man guckt.
Ja, bei 23 Grad, da muss mal so ein Wärmegewitter sein. Das kann es ja nicht sein, im Juni 23 Grad. Es muss runtergekühlt werden.
Finde ich auch. Naja, es könnte ja auch einfach mal nicht so schwül sein, aber naja. Mit Wetter kennen wir uns nicht so gut aus. Mit Eishockey ein bisschen besser. Haben ja gesagt, Anfang Juni sprechen wir nochmal zusammen und das wollen wir heute einhalten und schauen uns mal an, wen die Huskies verpflichtet haben. Haben wir ja so ein paar Namen gerüchtet, was aus unserer Sicht dem Kader noch fehlt und ja, was macht eigentlich die direkte Konkurrenz? Wenn wir einfach mal reingehen in die letzten Verpflichtungen der Huskies, nahezu alle gerüchteten Spieler, die wir auch namentlich genannt haben, sind mittlerweile bestätigt. Fangen wir mal mit Dumont an. Den hatten wir schön im Sturm gerüchtet und der soll jetzt defensiv spielen. Was halten wir davon?
Ja, es war natürlich überraschend. Also ich habe da ja schon meine Reihen irgendwie beim letzten Mal schön gebastelt und habe gemeint, Dumont, der kann vielleicht erste Reihe spielen mit Benson und mit Garland. Und dann hieß es, hoppla, der ist für die Abwehr vorgesehen. Und das hat, glaube ich, nicht nur bei uns erstmal Fragezeichen hinterlassen, sondern wenn man so ein bisschen quer gelesen hat online, auch bei vielen anderen Fans. Und ja, du hast deine Quellen angezapft in Wolfsburg, ne, um mal rauszufinden, wie oft Dumont tatsächlich als Verteidiger da unterwegs war.
Genau, ich hatte daraufhin dann auch mal in Wolfsburg, war ja eine gute Gelegenheit, mal wieder Kontakt zum Sven Groscher aufzunehmen. Herzliche Grüße an der Stelle, der den 3-on-3 Overtime Podcast dort macht. Und ja, ich habe einfach mal nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie oft hat denn Dumont bei euch Verteidigung gespielt? Und er sagte, ja, das kannst du an einer Hand abzählen. Und war oft in Unterzahl drauf, hat dann eher versucht, diesen High Guy zu spielen, also den, der die Scheibe jagt und dann eben den Shorthander probiert, aber so eine wirklich defensive Rolle hat er nicht gehabt. Also er hat schon Verteidigung gespielt. Bin gespannt, wie er die Rolle ausfüllen wird bei den Huskies.
Also da müssen die Huskies gut gescoutet haben. Wenn sie ihn wirklich als Verteidiger fix einplanen, dann müssen sie in ihm auf jeden Fall was gesehen haben in diesen 4, 5 Spielen.
Wir sind gespannt. Letztlich haben wir noch weitere Namen. Willerscheid, Korus, Jung und Michel. Hatten wir eigentlich alle von denen? Ja, doch, hatten wir alle. Die sind mittlerweile auch
Haben
alle da.
wirklich alle Spatzen von Dächern gepfiffen, die Namen. Also Eugen Alanoff hat sich nicht bestätigt, aber das hatte sich ja auch so ein bisschen, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen hatten zuletzt, so ein bisschen auch relativiert. Aber ansonsten ist es tatsächlich dieses Jahr so, dass da so gut wie alle Spieler, die auch vorher schon genannt worden sind, die haben sich dann auch bestätigt.
Dann gibt es auch noch weitere Veränderungen im Management. Alex Heinrich kommt zurück als Teammanager. Das ist das wahrscheinlich, was Manu Kling immer ausgefüllt hat, die Rolle. Der sich dann so ein bisschen um, ja, um das Drumherum des Teams kümmern wird. Weiß nicht, Wohnungen, Autos, keine Ahnung, wie da die Aufgabenstellung am Ende sein wird. Und einen neuen Co-Trainer. Neuen alten Co-Trainer. Ja, Sven Valenti verlässt die Young Huskies und geht zu den großen Huskies und ja, begleitet Petteri Vekkipaata in Trainerbusiness. Ja, und einen weiteren Rückkehrer haben wir auch, der eigentlich gar nicht so richtig weg war. Christopher Gibson wird der Torhüter-Trainer und damit Nachfolger von Silo Martinovic. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Augen auf hatte in den Playoffs, hätte man das eigentlich auch schon so sehen können, ne?
Weiß ich nicht, hat er mitgecoacht teilweise schon? Also vor Ort war er, glaube ich, ne?
Er war wohl auch schon dabei und bei diesem Videoschneiden, weiß ich nicht. Also wurde mir gesagt, ich habe es selber auch nicht gesehen, ich war in den Playoffs nicht vor Ort. Aber er war wohl auch dort, ja. Ja, überraschend für dich, zumindest jetzt sage ich mal, das im Management die Wechsel.
Also eigentlich nicht. Es passt ja so ein bisschen in die Linie oder ins Bild, dass du auf Namen vertraust oder auf Personen vertraust, die irgendwie im Umfeld schon tätig waren bei den Huskies. Also überraschend ist es nicht. Ich fand es nur so ein bisschen von den Abläufen her bezüglich Sven Valenti so ein bisschen amüsant im Nachhinein, will ich mal sagen, weil das Gerücht um Sven Valenti, das kam ja ganz schnell auf. Ich glaube, einen Tag nachdem es hieß, dass Woodcroft geht als Cheftrainer und Vecchi Parter der neue Chef wird, da tauchte ja der Name Sven Valenti als Co-Trainer auf und dann hieß es, glaube ich, seitens der Huskies erstmal, nein, wir machen erstmal ein Scouting und wir führen Interviews und die werden knallhart gescoutet und gebrieft und so weiter. Und völlig überraschend kam dann Sven Valenti als kam dann aus diesem Casting als Sieger hervor. Naja, aber trotzdem, also ich meine, du kennst Sven Valenti noch besser als ich, deutlich besser als ich und er ist natürlich ein richtig guter Typ und das ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, dass er jetzt in einer etwas prominenteren Rolle auch bei den Huskies unterwegs ist.
Aber, also meinen Infos nach lief das wirklich so ab. Also zumindest gab es diese Interviews. Und
Okay, ja.
aber wie viele Kandidaten, das weiß ich nicht, aber das hat wirklich wohl so stattgefunden und Sven wusste dann zu überzeugen und hat dann den Posten bekommen, ja.
Genau, und Alex Heinrich als Teammanager, würde ich sagen, passt auch. Also da gab es ja online auch einige kritische Stimmen, wobei ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war das jetzt nicht auf Alex selbst gemünzt, sondern eher so auf dieses Gesamtbild, das eben entstand, dieses Thema Buddies und die Buddies, die werden mit Pöstchen versorgt und so weiter. Aber bei Alex, also ich weiß, dass er auf jeden Fall schon zu aktiven Zeiten ein extrem guter Organisator war. Also wenn es nur um Kleinigkeiten ging wie Abschlussfahrten mit der Mannschaft und solche Sachen, also das konnte er früher schon gut und ich glaube auch, dass er da auch in diesem Bereich wirklich eine gute Arbeit machen wird. Und der Vorteil ist halt, wenn du diese Leute dann mit an Bord hast im Office und drumherum, dass die einfach mit dem Herz bei der Sache sind. Also das ist dann natürlich immer der Vorteil.
Oh, jetzt habe ich mich gemutet gehabt, weil ich meinen Schreibtisch hier, ich habe einen neuen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist und irgendwie habe ich gerade
Mal
beim,
kurz hochgefahren oder
ja, ich
wie?
habe, nee, ich habe beim Stehen irgendwie gemerkt, der könnte auch so ein, zwei Zentimeter höher sein. Und dann bin ich ja so ein Monk, der dann wirklich irgendwie das, ach, ist egal. Ja. Kommen wir nochmal zu Alex Heinrich zurück. Dieses Gerücht um Alex Heinrich schwebt ja auch schon ein paar Jahre rund um die Eishalle. Also das war ja auch immer so ein, Alex wollte, nachdem er Eishockey beendet hat oder nachdem er seine aktive Karriere beendet hat, war ja eigentlich so relativ klar, dass er irgendwo in der Organisation unterkommt. Also das, keine Ahnung, seit 3, 4 Jahren und dann hat er ja immer wieder verlängert in Hannover und jetzt kommt er doch diesen Sommer zu den Huskies und füllt die Rolle als Teammanager aus. Ja, gucken wir mal. Also glaube auch schon, dass er dafür geeignet ist. Gut, Christopher Gibson als Torwarttrainer. Wenn wir jetzt schon
Ja,
zu den
ganz.
anderen beiden so viele Worte verloren haben.
Ja, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Also soll auch ein sehr guter Typ sein, sehr angenehmer Typ, habe ich gehört. Aber ja, hat sicherlich seine Erfahrung auch mit anderen Torwarttrainern gemacht. Ich meine, er war ja in der NHL auch unterwegs, da wird er sich sicherlich was abgeguckt haben. Aber er ist natürlich zum ersten Mal in dieser Rolle unterwegs. Also das mag ich überhaupt nicht, vermag ich überhaupt nicht einzuschätzen, ob er jetzt ein guter Torwarttrainer sein wird oder nicht. Habe ich keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Muss man sehen.
Also ich weiß, dass er ein paar Mal mit den Kids auf dem Eis war im Nachwuchstorwarttraining, aber bewerten kann ich das auch nicht. Ich habe ihn nur dort gesehen. Also ich habe das Training da auch nicht intensiver geschaut, aber das glaube ich auch, wird er auch weiter ausfüllen, diese Rolle zusätzlich. Also auch für den Nachwuchs wahrscheinlich. Dann, das hat Silo ja auch gemacht. Ja, bin ich gespannt. Gut, dann gucken wir doch mal, welche Spieler noch kommen könnten. Da hast du dir das Interview von Daniel Kreuzer mal ein bisschen genauer angeschaut?
Genau, also Daniel Kreuzer hat in der HNA vor ziemlich genau einem Monat ein Interview gegeben, wo es ein paar Hinweise gab, in welche Richtung es gehen könnte. Zum einen bezogen auf die Abwehr, da hat er so ein bisschen auch den Blick auf Krefeld geworfen. Also was für Spielertypen hatte Krefeld, wie hat Krefeld die Abwehr gebaut? Und da hat er natürlich auch richtigerweise gesehen, dass die im Großen und Ganzen solide zwei Wegeverteidiger hatten, plus eben Davis Wendane als absoluten Topverteidiger. Und dass das als Abwehr gereicht hat, um eben eine Meistermannschaft zu bauen. Und es sieht so aus, als oder es klang zumindest so, oder man konnte rauslesen, dass er sich an dieser, dass er das so ein bisschen als Blaupause nimmt, und dann eben, dass die Huskies Abwehr entsprechend auch zusammenbauen will. Und er hat so ein bisschen aber offen gelassen, ob denn ein Import für die Abwehr noch kommen soll oder natürlich die bessere Lösung wäre, wenn man noch einen herausragenden deutschen Verteidiger findet. Wobei da die, natürlich die Frage ist, wo willst du den jetzt noch herholen oder wer ist da auf dem Markt, weiß ich auch nicht. Da fehlt so ein bisschen die Übersicht bei mir jetzt. Aber das wäre natürlich noch eine bessere Lösung, wenn man hinten keinen Import mit reinnehmen muss. Und im Sturm, das war aber sehr überraschend, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, was ich so gelesen habe, ist, dass er ja ein Spielerprofil beschrieben hat. Und wenn man sich diese Beschreibung durchgelesen hat, dann hat, also mir kam sofort Dominique Turgeon wieder ins Bild, weil er hat gesagt, ja, man braucht einen starken Center, einen ja, überragenden Center, Zwei-Wege-Center, Bully stark, der Über- und Unterzahl spielen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann man auch Dominique Turgeon behalten, wenn man so einen Spielertyp sucht, weil den hatte man ja. Keine Ahnung, ob der weggehen wollte oder ob man ihn aus anderen Gründen nicht behalten wollte. Aber diese Aussage, die hat zumindest so ein bisschen Fragezeichen hinterlassen, weil ja eigentlich so bei vielen Fans auch so der Tenor war, dass man eigentlich eher einen Mittelstürmer braucht oder einen Stürmer braucht, der mehr Kreativität und mehr Torgefahr vielleicht auch ausstrahlt und nicht eben diesen Typ Dominique Turgeon. Also das war schon ein bisschen überraschend.
Ja, für den einen oder anderen schon, aber zumindest hat das dann auch nicht nur bei dir den Namen wieder reingeworfen, ne? Also den Namen hat man danach wieder häufiger gelesen.
Wobei man hat ihn, also Tujor hat man ja auch verabschiedet. Also der sollte eigentlich nicht mehr auftauchen. Aber man sucht offensichtlich den gleichen Spielertyp nochmal.
Aber insgesamt relativ zurückhaltend das Ganze und es sieht aus, als würde man kleinere Brötchen für die Saison backen.
Ja, das ist schon auffällig. Das ging im letzten Jahr eigentlich oder in der letzten Saison schon los, dass man jetzt Kreuzer in dem Fall vor einem Monat hat davon gesprochen, dass man eben oben mitspielen will, dass der Titel kein Selbstläufer ist, dass ein Halbfinale auch ein Riesenerfolg wäre und so weiter. Und dann gibt es immer wieder den Hinweis von Kreuzer, jetzt auch von Derek Dinger in der Vergangenheit, immer wieder, man will wirtschaftlich gesund arbeiten oder auch darauf achten, dass man eben wirtschaftlich das alles im Rahmen hält. Und das ist wirklich schon auffällig, also dass man ganz offensichtlich, ganz bewusst nach außen hin eben diese kleineren Brötchen backt. Ja, versucht scheinbar diese Erwartungshaltung so ein bisschen runterzunehmen. Also, dass eben da die Fans nicht in die Halle kommen und sagen: Jawohl, wir müssen Meister werden, wir sollen Meister werden und so, sondern dass man versucht, das Umfeld so ein bisschen darauf zu trimmen, dass es eben, ja, wie Kreuzer gesagt hat, kein Selbstläufer ist, einen Titel zu gewinnen. Das stimmt ja auch, ist ja klar. Aber diese Aussagen, die passen wiederum auch so ein bisschen zu dieser Kaderplanung, gerade im Vergleich zu den anderen Teams, zu der direkten Konkurrenz. Aber da kommen wir ja am Ende noch drauf.
Ja, aber was fehlt dir denn im aktuellen Kader, um mal den Sprung schon mal zu schaffen?
Ja, genau, das ist dann eben der zweite Schritt. Also was fehlt dem aktuellen Kader, um eben vielleicht oben mitzuspielen oder was für Spielertypen fehlen? Das ist jetzt natürlich die zweite Frage. Also zum einen, wenn man sich die Abwehr anschaut, ist es schon so, dass wir im Grunde solide, ordentliche bis ganz gute deutsche Spieler haben. Also klar ist auch, dass der Schwerpunkt tatsächlich mehr auf der Physis liegt und man hat sich auch ein bisschen verjüngt. Nicht nur namentlich durch Lukas Jung, sondern auch eben im Altersschnitt durch die Abgänge und dann eben die Zugänge ist man im Schnitt sicherlich jünger geworden. Aber das große Problem ist eben, dass noch dieser klare Nummer-1-Verteidiger fehlt. Also man hat mit Simon Schütz und Bodie Wilde, auch wenn jetzt vielleicht einige wieder lachen werden, bei Bodie Wilde, die hat man in dem Sinne nicht ersetzt, dass die ja eine gewisse Extraklasse hatten. Also Schütz definitiv und Bodie Wilde hatte ja auch seine lichten Momente offensiv gerade immer mal wieder. Und da die hat man einfach diese Top-Verteidiger auf dem Papier. Die hat man noch nicht ersetzt. Man hat die hinteren sicherlich ersetzt, im zweiten, dritten Pärchen, vielleicht auch ein bisschen stärker geworden. Aber es fehlt eben noch diese Extraklasse, dieser klare Nummer-1-Verteidiger. Hus könnte das eventuell in Ansätzen übernehmen. Das ist ja auch so einer, der so ein bisschen auch offensiver ausgerichtet ist, sicherlich den Spielaufbau gut beherrscht und so. Aber es fehlt erstmal im ersten Schritt dieser Topmann ganz hinten. So, dann gehen wir aber wieder zurück auf Daniel Kreuzer, auf das Interview. Und wenn man eben die Frage stellt, ja, woher soll der denn kommen? Die einfachste Lösung wäre sicherlich, das über einen Import zu regeln. Da würde jetzt normalerweise, würde mir da einfallen, am besten ein Rechtsschütze, der offensiv ausgerichtet ist, und der vor allem auch Überzahl spielen kann, weil mir fällt im Moment nicht ein, welcher Verteidiger da in der blauen Linie spielen soll. Also das wäre so dieser Spielertyp, der mir am ehesten einfallen würde, bei der Frage, wer fehlt noch? Und wie gesagt, das würde zu Krefeld auch passen, zu dieser Krefeld-Abwehr, die Kreuzer so ein bisschen als als Vorbild genommen hat. Oder eben, Kreuzer hat eben gesagt, ja, vielleicht auch der herausragende deutsche Verteidiger. Aber wirklich, da muss man echt die Frage stellen, ja, wer soll das denn sein? Vor allem noch ein offensiv ausgerichteter, der eben Powerplay spielen soll. Weiß ich nicht, ob es den zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gibt, ob da noch einer verfügbar ist. Aber das ist auf jeden Fall das Loch, das im Moment noch in der Abwehr herrscht.
Also, wüsste jetzt auch nicht, wo du den herkriegen sollst, wenn du den nicht backen kannst. Der wird sicherlich schon irgendwo anders unter Vertrag sein. Gerade deutscher Verteidigermarkt ist ja relativ umworben, wenn man es richtig.
Oder vielleicht gibt es ja auch irgendeinen, der vielleicht schon irgendwo in der DEL unter Vertrag ist, aber sagt, nee, ich will da weg und ich will mich anders orientieren. Das gab es ja vor einigen Jahren mit Max Faber, der eigentlich in Frankfurt geblieben wäre, aber dann aus persönlichen Gründen dann nach Kassel gegangen ist. Da hat man dann quasi, da ist einer vom Laster gefallen. Also vielleicht gibt es sowas, aber das wäre auch eher, weiß ich nicht, auch eher auf Zufall aufgebaut. Genau. Also, Stand jetzt fehlt eben dieser Nummer-1-Verteidiger in der Abwehr.
Bei unserem Glück wird er morgen nach unserer Veröffentlichung bekannt gegeben.
Würde ich nehmen. Dann wäre mir das völlig egal, dass wir da einen Tag zu früh aufgenommen haben. Aber wenn das passiert, dann soll mir das recht sein, ja.
Guck mal meinen Sturm.
Ja, genau. Also, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, diese Aussage bezüglich des Spielertyps. Bezüglich Imports, das war schon sehr überraschend, habe ich ja schon gesagt, weil da quasi dieser Turgeon-Ersatz gesucht wurde, obwohl eigentlich der Bedarf da wäre für einen Spielertyp, der eher mehr Garland ist als Turgeon, also offensiver ausgerichtet, eher Spielmacher, kreativ. So, jetzt haben wir ein heißes Gerücht natürlich auch, das gibt es seit einigen Tagen mit Chris Wilkie, der kommen soll aus Frankfurt. Das wäre natürlich einer, der dieses Profil erfüllen würde, aber der kein Center ist. Also es wird ganz klar ein Center gesucht für die zweite Reihe oder für die erste Reihe, je nachdem. Also wir haben Garland für die erste Reihe, wir haben Widener für die dritte Reihe. Es fehlt ein weiterer, ja, für die Scoring Line sozusagen. Chris Wilkie ist aber einer, der Rechtsschütze ist und der auf dem Flügel zu Hause ist. Also der würde kommen oder wird wahrscheinlich kommen, wird die dritte Importlizenz dann einnehmen. Wie gesagt, der würde auf jeden Fall für deutlich mehr Durchschlagskraft sorgen, hat allerdings auch defensiv seine Schwächen. Also auf DEL-Niveau zumindest ist es so, dass er da im Rückwärtsgang schon so ein bisschen schludrig immer mal wieder unterwegs war. Und dann vor dem Hintergrund würde wiederum so ein Typ Turgeon Sinn machen. Also wenn du mit Wilkie einen hast, der eher den Vorwärtsgang kennt, dann hast du Garland und Benson noch, die auch eher offensiv ausgerichtet sind. Du hast noch Keck mit dem gleichen Profil, du hast Valenti mit dem gleichen Profil, dann kann man wiederum sagen, okay, vor dem Hintergrund würde es wieder Sinn machen, einen eher defensiv ausgerichteten Center dann zu holen. Aber natürlich, wenn du dann den vierten Import in den Sturm steckst, hast du wiederum keinen Platz mehr für einen Importverteidiger. Das ist für mich so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm und du musst gucken, egal wo du den nächsten Stein rausziehst, es gerät immer irgendwie ins Wackeln. Das ist so ein bisschen, ja, da fehlt im Grunde, wäre schön, wenn wir mit 5 Imports spielen könnten. Aber irgendwo muss man dann Abstriche machen, wenn Ricky tatsächlich kommt. Also der bringt dieses ganze Konstrukt so ein bisschen durcheinander.
Ja. Müssen wir nicht managen.
Was müssen wir?
Das müssen wir zum Glück nicht managen.
Ja, um Gottes Willen, naja, nee, nee. Also das ist, aber klar, wie gesagt, die Frage ist echt offen, wenn Wilkie tatsächlich kommt und Frankfurt will ihn ja offensichtlich abgeben, dann ja, dann fehlt dann entweder als Center im Sturm oder eben in der Abwehr, fehlt dann die Möglichkeit, da den Import hinzusetzen.
Würdest du ihn nehmen oder nicht, Ricky? Jetzt aufgrund deiner Ausführungen gerade.
Also aufgrund der, wenn ich überlege, welcher Spielertyp eigentlich fehlt, würde ich sagen, nein. Dann würde ich wirklich meine erste Wahl wäre Import in die Verteidigung einsetzen, weil da sehe ich den größten Bedarf. Da sehe ich den größten Bedarf. Und im Sturm könntest du so ein bisschen dann vor dieser Sachlage könntest du so ein bisschen jungeln. Du hast ja noch Bartoli, der eigentlich auch so vom Typ her auch so ein Torjäger eigentlich ist. Der hat, also finde ich, richtig Potenzial, weil der ist körperlich gut, trotz seiner eher geringeren Größe. Der ist schnell auf den Füßen und er kann eben Tore schießen. Also das wäre für mich einer, wo ich hoffe, dass Vecchi Pater ihn vielleicht so ein bisschen weiterentwickeln könnte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das, was zu hören war, ist, dass Ricky kommen wird und dann gerät diese ganze Planung sowieso ein bisschen durcheinander.
Ja, oder er wird morgen bekannt geben. Also wir haben ja tatsächlich immer Glück mit unseren Aufnahmen aktuell. Und dann gucken wir mal, wie es da quasi weitergeht.
Woran ich auch noch denken musste, wenn man so ein bisschen die Reihen zusammenstellt bei den Huskies, also Garland Benson, wenn man das so als erstes Duo nimmt, und dann Chris Wilkie dazu, der würde als Rechtsschütze gut auf den rechten Flügel passen. Aber also offensiv wäre das natürlich richtig, richtig stark. Das wäre eine Top-Reihe für die zweite Liga. Aber sie wären eher schwach im Rückwärtsgang. Also die wären schon anfällig dann, wenn es um die Abwehrarbeit geht. Und da musste ich wieder so ein bisschen denken an den Beginn der letzten Saison. Da haben Garland und Benson ja auch zusammengespielt mit Laurin Braun. Und Todd Woodcroft hat das dann geändert und hat Turgeon da reingesetzt. Also Turgeon als Center und Garland und Benson eben auf die Flügel. Und was war der Grund dafür? Benson und Garland haben extrem viele Gegentore gefressen. Das war gar nicht so offensichtlich, weil die natürlich offensiv immer wieder abgeliefert haben. Aber die standen bei 5 gegen 5 bei sehr vielen Gegentoren auf dem Eis. Und Woodcroft ist ja so ein bisschen, ja, mal wieder von einigen Fans so ein bisschen als Volltrottel hingestellt worden, wie er denn diesen Turgeon da reinsetzen kann. Ja, aber der Hintergrund war, um diese Reihe einfach ein bisschen ausgeglichener zu gestalten, defensiv stärker zu gestalten. So, und wenn du jetzt aber Garland, Benson und Wilkie zusammenstecken würdest, dann wärst du natürlich auch angreifbar hinten. Also da bin ich, wenn Wilkie wirklich kommt, dann bin ich echt gespannt, wie Vicky Pater da die Reihen zusammenbaut.
Generell ist es spannend, wie die Reihen zusammengebaut werden. Ja.
Ja, also da kann man vielleicht auch eine Sonderfolge machen. Reihenlotto oder so. Also da kann man sich ja total komplett austoben da bei diesem Thema.
Ja, gerade in der kommenden Saison finde ich irgendwie ist es noch unklarer als bisher teilweise schon war, aber gut, dann musst du den Jack Whitener in die zweite Reihe als Center stecken. Das würde ja auch funktionieren, vielleicht.
Ja, aber wer spielt dann Center dritte Reihe?
Ja, gut.
Kowski, also es ist egal, wie gesagt, denk an diesen Jenga-Turm, egal wo
Ja.
du diesen Stein rausziehst und oben wieder drauflegst, also du verursachst immer irgendeinen Wackler da drin.
Es wird spannend. Also
Ja.
bleiben wir mal dabei, dass wir zumindest den Husky-Kader, so wie er jetzt zusammensteht, halbwegs beleuchtet haben. Und deine Ausführungen dazu, wo du noch Bedarf siehst, hast du, glaube ich, wirklich deutlich nahegelegt. Ich denke, da wird ein größerer Plan wahrscheinlich schon da sein. Und wir lassen uns mal überraschen, wie stabil der Jenga-Turm vielleicht zu unserer nächsten Aufnahme ist.
Also was vielleicht der Vollständigkeit halber noch im Sturm, also wer auf jeden Fall noch fehlt, ist ja ein U21-Stürmer. Du musst ja zwei U21-Spieler, also Fördervertragsspieler im Kader haben, das ist ja Pflicht. Und mit Schams hinten hast du schon einen und der zweite wird sicherlich dann auch ein Stürmer werden für die vierte Reihe. Und dann sollte normalerweise noch ein zusätzlicher U24-Stürmer dann kommen für die Breite. Da hast du bisher nur Till Michel vorne drin. Und um einfach so ein bisschen ja auch mit vier Reihen spielen zu können und vielleicht die ein oder andere Verletzung auch abfangen zu können, brauchst du eigentlich noch einen zweiten U24-Stürmer. Also das sind so ein bisschen die Typen oder die Positionen, die noch offen sind.
Gut, dann können wir auf die Konkurrenz blicken. Womit fangen wir an? Mit Düsseldorf.
Ja, würde ich sagen, weil die sind ja echt, die zünden ja eine Rakete nach der anderen. Also das ist wirklich beeindruckend, was die gerade im Sturm auch geholt haben, also Tor und Abwehr, da würde ich sagen, da sind die in etwa gleich stark. Klar, da kam
Langmann.
Bednar, genau, Bednar weg und Jonas Langmann kam, ein erfahrener deutscher Spieler. Lunemann ist weiter in Backup, also ich denke, das ist ungefähr 1:1 ersetzt worden. In der Abwehr haben sie nicht ganz so viel gemacht. Da kam ja während der Saison schon Tarik Hammond, um die so ein bisschen zu stabilisieren. Bei Andrew Bodnarczak, da muss man schauen, welches Level der in seinem hohen Alter im Vergleich noch bringt. Und dann haben die halt weiterhin diese offensiv ausgerichteten Verteidigungen mit Max Faber, mit Bellinsen und mit Christian Blumenschein ja auch. Sie wirken so ein bisschen ausgeglichener defensiv, offensiv in der Abwehr als jetzt letzte Saison also vor einem Jahr zu Saisonbeginn. Da waren sie ja extrem offensiv ausgerichtet. So, aber im Sturm, da haben die wirklich richtig, richtig zugelegt. Also massiv, massiv an Qualität gewonnen. Da haben sie mit Bradford und Hirano zwei Imports behalten und dazu drei weitere Importstürmer geholt. Und zwar mit Brad Camp und Corey Mackin, zwei Spieler, die in Bietigheim und in Crimmitschau schon abgeliefert haben in der letzten Saison. Dazu mit Carter Turnbull, einer, der in der Slowakei richtig stark gespielt hat. Also da ist wirklich die Frage, wer von den Fünfen da überhaupt dann draußen, oder wer draußen sitzt. Das ist ein absolutes Luxusproblem. Und dann natürlich auf dem deutschen Sektor auch zugeschlagen mit Jason Bass, der in Kaufbeuren kurz gespielt hat, letzte Saison da auch über einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Mit Willi Järvelä, zu dem brauchen wir gar nichts mehr sagen, der ist ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Und auch Fabian Herrmann kam aus Bremerhaven. Den kennt Harry Lange noch aus der Zeit in Bad Nauheim. Da war er als junger Spieler wirklich auch ja, sehr gefördert worden von Harry Lange, auch Powerplay gespielt und so weiter. Also auch im Scoring-Bereich wirklich draufgelegt mit Sean O'Donnell aus Freiburg. Dann auch eher einen defensiv ausgerichteten Center geholt, der einen deutschen Pass dann haben wird. Das ist wirklich im Sturm für die ersten Reihen, ist das schon richtig, richtig gut. Also rein von den Namen her ist ja immer die Frage, passen die auch zusammen? Wie ist das, wenn da einer, der vorher erste Reihe gespielt hat und Überzahl gespielt hat, der dann in Reihe 3 ran muss und vielleicht nicht Überzahl spielt, wie zufrieden ist der dann noch? Also da ist so ein bisschen sicherlich Konfliktpotenzial da, aber trotzdem von der reinen Qualität her ist das wirklich, ist Düsseldorf Stand jetzt und die sind fast fertig eigentlich mit dem Kader oder sie sind fertig, gehen die sicherlich als Top-Favorit in die Saison.
Ja, platt geredet. Was soll ich da ergänzen?
Vielleicht findest du noch irgendeinen Haken, irgendeinen Angriffspunkt bei der Truppe.
Nee, weiß ich nicht.
Ich
Also,
würde, ja, also da müsste man echt mit der Lupe suchen. Vierte Reihe ist vielleicht noch nicht so ausgebildet oder
du
noch
kannst auch
nicht so
mit drei
stark.
Reihen Meister werden und aufsteigen,
Ja,
ne?
so
Also,
ist es. So ist es genau.
ist die
Oder
Frage, wie
mehr
oft du die
Prozent.
wirklich bringst, die vierte Reihe. Ich finde auch Harry Lange. Finde ich einen brutalen Trainer. Also bin eigentlich auch naja, froh, den wieder in der Liga zu haben. Ist auch eigentlich übertrieben. Aber ich fand, der hat brutale Arbeit in Bad Nauheim gemacht und den Weg zurückgefunden. Und jetzt konnte er ein bisschen mit an der Kaderplanung arbeiten. Also wenn das wirklich so sein Kader ist, den er sich da zusammenstellt, kann das eine ganz gute Story in Düsseldorf werden.
Wäre nur mal gespannt, wie es weitergehen würde, würden die tatsächlich den Aufstieg nicht schaffen, weil die haben ja vor, was, in der letzten Saison oder bevor sie in die DL, ja, das muss vor der letzten Saison gewesen sein, bevor sie in die DL2 wieder gestartet sind, gab es ja, ich weiß nicht, ob seitens der Sponsoren oder seitens der Gesellschafter erstmal die Aussage, ja, für die nächsten 2 Jahre ist das Eishockey auf dem Niveau gesichert. So, wir gehen jetzt ins zweite Jahr mit der DEG. Da ist aber wirklich die Frage, ja, was passiert denn danach? Also, wenn die wirklich, das sieht so ein bisschen aus wie All In, als ob die sagen würden, so jetzt geben wir richtig Gas personell und schmeißen alles rein. Aber was passiert denn, wenn man nicht aufsteigen sollte aus irgendwelchen Gründen? Also, da bin ich wirklich mal gespannt. Aber das ist jetzt der dritte oder vierte Schritt. Also, wir sollten die Saison erstmal spielen und gucken, wie es läuft.
Ja, erstmal sportlich hochgehen und dann kann man weitersehen. Boah, nächste Bombenkader oder sagen wir mal, das Team, was wir auch noch auf die Konkurrenz gehoben haben, sind die Star Bulls Rosenheim. Da bin ich gespannt, weil Daniel Fiesinger für Oskar Aucio. Oskar hieß er doch, doch hieß Oskar, ne? Ja, bei Fiesinger bin ich mir nicht so. Wir haben den schon oft im Podcast eigentlich angesprochen und wir haben auch damals immer gesagt, dass Kaufbeuren so ein bisschen mit ihm steht und fällt. Hat auch nur die halbe Saison gespielt, er war verletzt, ne? Oder
Genau,
war er
also
gescratcht? Ne, war verletzt,
nee,
ne?
der war, meine ich, auch verletzt. Aber da ist wirklich die Frage, ob er tatsächlich die klare Nummer 1 ist oder ob Chris Kollatz da ihm vielleicht den Rang ablaufen kann, weil Kollatz in der letzten Saison schon ziemlich stark war. Der hat quasi, war so gut, dass er eine ernsthafte Alternative zu Oskar Aucio war. Hing natürlich auch damit zusammen, dass der Finne nicht dieses Niveau, dieses Top-Niveau gespielt hat von vor 2 Jahren. Also die haben sich so ein bisschen angenähert, aber im Grunde hat Kollatz dafür gesorgt, dass der Jari Parsan die Möglichkeit hatte, Aucio rauszunehmen und dafür einen weiteren Importstürmer dann zu bringen für den Sturm eben. Also ich glaube, das ist ein offenes Duell. Ich würde gar nicht mal sagen, dass Fiesinger da die klare Nummer 1 ist. Also muss man gucken. Aber das Duo ist natürlich, also das Tandem, das deutsche Tandem, das finde ich schon gut. Also da kann man wirklich, also ich glaube, einer von den beiden wird auf jeden Fall eine gute Leistung bringen. Da kann man so ein bisschen variieren.
Ja, und zumindest wenn die sich dann gegenseitig challengen, ne, dann hast du ja vielleicht auch einen guten Effekt dabei.
Ja, eine Eigendynamik dann, ja.
So. Guck mal in die Verteidigung. Du hast dir ja Rosenheim ein bisschen näher angeschaut als ich, wenn wir ehrlich sind.
Ja, genau, also da haben sie auch zugelegt. Also sie haben ja Kuijsen, Tiffels, Vollmaier abgegeben und dafür vor allem McKiernan geholt aus Frankfurt, ein absoluter Leader, erfahrener Mann, der wird, ist zwar auch schon in einem etwas höheren Alter mit Mitte 30, aber der wird auf jeden Fall richtig Qualität da reinbringen. Sean Giles geholt aus Regensburg, auch ein sehr solider Verteidiger. Und dann haben sie Shane Henna gehalten als Top-Verteidiger und da soll als zweiter noch ein Schwede kommen, der seit vor Wochen schon gerüchtet wurde. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Also mich wundert so ein bisschen, dass der noch nicht vermeldet wurde. Aber der soll aus der zweiten schwedischen Liga, meine ich, kommen und auch Rechtsschütze. Also das passt von der Qualität her, ist die Abwehr auf jeden Fall auf dem Papier deutlich besser. Maxi Adam noch im dritten Pärchen vielleicht noch. Also das passt schon echt gut zusammen. Und im Sturm haben sie echt wieder so ein bisschen geboostert über ihre deutschen Score. Also mit Sami Kabutli, einen sehr agilen Flügelstürmer, spielstarken Flügelstürmer geholt. Der war ja schon mal in Landshut längere Zeit. Einmal DEL jetzt gespielt. Es geht jetzt wieder einen Schritt zurück. Und vor allem Thomas Rubesch aus Weiden als Center, auch so der Typ Spielmacher. Und dann haben sie ja mit Scott Fieser und mit Söter Gossic auch noch Scorer gehabt aus der letzten Saison, die weiterhin mit dabei sind. Also das ist eben das Schöne, wenn du diese deutschen Scorer hast, dann kannst du bei den Imports so ein bisschen spielen. Und da ist, ja, haben sie mit Mastro Donato einen Center geholt, der auch eher so ein bisschen physischer ausgelegt ist. Und dann kommt da noch einer, ist noch offen. Also die haben jetzt erst ja offiziell 2 von 4 Imports. Wie gesagt, der Schwede wird wahrscheinlich der dritte sein für die Abwehr und dann werden sie noch einen Flügelstürmer holen für die erste Reihe. Also das ist wirklich von der reinen Planung her. Vielleicht nicht ganz so stark auf dem Papier wie Düsseldorf, aber das wirkt alles sehr, sehr, sehr durchdacht und da sieht man wirklich den roten Faden bei den Rosenheimern. Also die haben wirklich in der Abwehr und dann im Sturm auch nochmal auf dem Papier immer, aber das ist was anderes, können wir ja jetzt im Moment nicht analysieren, aber auf dem Papier haben die nochmal wirklich einen Zacken zugelegt und die sind letzte Saison Dritter geworden. Also da kann es wirklich noch ein bisschen höher gehen.
Mastro Donato ist eigentlich schon ein geiler Name, oder?
Richtig gut. Also klangvoller geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja.
Er hat das Potenzial zum Topscorer, zumindest vom Namen her. Ja, krass. Und wir haben im Vorgespräch, also eigentlich standen da nur zwei Namen, Düsseldorf und Rosenheim. Und im Vorgespräch haben wir gesagt, naja, Dresden, der Kader ist zwar noch relativ dünn, aber wir können zumindest schon mal kurz drüber sprechen, weil die haben ja zumindest auch auf dem Transfermarkt schon ganz gut zugeschlagen. Wenn wir einfach nur die beiden Spink-Brüder nehmen, wo noch im Raum steht, dass die gegebenenfalls sogar einen deutschen Pass erhalten haben, dann wäre das eigentlich ein Monstertransfer für die Liga. Sind natürlich auch 33, das ist auch das, was man ab und zu mal liest. Ja, die sind ja auch schon alt, aber mit 33 mit dem deutschen Pass jahrelang in der DEL für Furore gesorgt. Bin ich gespannt. So, dazu kommt noch, ich habe es schon wieder vergessen, Adam Heluka, Heluka,
Ich glaube, wir haben ja eben im Vorgespräch haben wir noch mal geschaut, wie er ausgesprochen
ne?
wird.
Genau.
Herr Luca müsste richtig sein, genau.
Auch ein Transfer aus der österreichischen Liga als Ausländer geholt. Also, das sind zumindest schon mal drei Namen, die nach vorne ganz gut klingen.
Ja, also und gerade Hluka ist auch einer, der jetzt nicht irgendwie so ein typischer Import ist, der aus Österreich in die DL2 kommt und der irgendwie mal so ein bisschen mitgespielt hat und mehr eher Durchschnitt war, sondern das ist schon wirklich oberes Regal. Also da merkt man auch, dass Dresden da wirklich wieder richtig Ambitionen hat. Und die sind, wie gesagt, noch nicht komplett fertig. Also die haben noch einen Import offen, der könnte sein, dass der in die Abwehr geht eventuell. Und ja, also mit denen wird sicherlich auch zu rechnen sein. Also sicherlich gehören die zum Kreis der Favoriten auch dazu. Und mit Bo Schuber haben sie natürlich auch einen sehr guten Trainer jetzt geholt. Genau, also das ist wirklich, ja, mit den dreien ist auf jeden Fall zu rechnen.
Ja. Mehr haben wir heute nicht tatsächlich, ne?
Aber das Fazit noch, das hatten wir, oder hatte ich auch noch aufgeschrieben, wie schon gesagt, also Düsseldorf und Rosenheim, die Dresden Klammer machen wir jetzt mal aus, aber DEG und die Starbulls Rosenheim, die haben auf jeden Fall an Qualität auf dem Papier dazu gewonnen, sichtbar. So, und bei den Huskies ist Stand jetzt, immer wieder betont Stand jetzt, aber Stand jetzt muss man bei den Huskies darauf hoffen, dass die Qualität, also der Status quo der letzten Saison, überhaupt wieder erreicht wird. Also da muss man wirklich noch hoffen, dass jetzt die Transfers, die noch kommen, da noch noch so einen Boost irgendwie geben. Aber ich sehe nach jetzigem Stand die Huskies erstmals seit vielen Jahren nicht in der Rolle der Top-Favoriten, sondern eher in der Rolle der Herausforderer oder der Jäger.
Was ja vielleicht auch mal gar nicht so schlecht sein kann, hinten
Find
raus.
Auch.
Ne?
Also gerade in Verbindung mit dieser Öffentlichkeitswirkung, die wir anfangs angesprochen haben, also dass man wirklich sagt, nee, wir backen mal kleinere Brötchen, kann schon sein, dass da wirklich die Erwartungshaltung einfach auch so ein bisschen weiter unten ist und dass man unter den Voraussetzungen dann vielleicht auch überraschen kann. Aber abwarten.
Alles Weitere dazu hört ihr dann wahrscheinlich in unserer großen Saisonvorschau. Wenn wir nicht zwischendurch noch irgendwie einen Monstertransfer besprechen müssen. Sonst können wir uns eigentlich jetzt anderen Sportarten widmen. Da steht ja auch so ein relativ kleines Ereignis vor der Tür. Ich glaube, die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten ist das, ne? Im Fußball. Also
ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber wir sind ja kein Fußball-Podcast. Da könnte ich mich jetzt auch so auslassen, aber
ich habe tatsächlich, also ich sage auch immer so, Länderspiele und sowas schaue ich eigentlich auch nicht so gerne im Fußball. Aber irgendwie habe ich Bock. Also so die Kids sammeln Panini-Album, das ist schon so.
So ein bisschen Vorfreude ist bei mir auch da. Die wird natürlich getrübt durch die Zeitverschiebung auch.
Ja.
Aber ich fand diese WM mit 32 Teams bisher, das fand ich eigentlich optimal. Aber jetzt mit 48 und spielst du ein 16-Finale und wenn die Sterne in einer gewissen Konstellation stehen, dann kannst du vielleicht ausscheiden in der Gruppe. Ansonsten kommst du als Gruppendritter noch weiter und so. Also das ist wirklich, das ist unübersichtlich, das alles. Aber gut, ich glaube, ich werde die WM so verbringen, dass ich ein Spiel pro Tag schaue, wenn überhaupt, und dann morgens erstmal gucke, wie die anderen gespielt haben.
Ja.
So diese Tabellen da irgendwie zusammenzuschustern.
Anders wird es ja auch nicht machbar sein. Ja.
Nee.
Zumindest wenn man irgendwie noch zwischendurch arbeiten möchte oder keine Ahnung was. Also den Rhythmus umlegen. Ja. Gut. Ah, im Finale läuft ja auch noch. Können wir auch noch kurz drüber sprechen. Also wenn wir schon mal in den Staaten sind. Hast du das ein bisschen verfolgt zumindest?
Nur die Ergebnisse tatsächlich.
Ja, dann schau dir mal die Highlights von Spiel 3 an. Das war schon eigentlich brutal. Ja.
Okay, bin ich komplett raus, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist Vegas
gegen Carolina, das habe ich mitbekommen tatsächlich,
ja.
Dass Carolina da auch ganz gut durchmarschiert ist bisher.
Ja.
Aber jetzt liegen sie ja zurück, soweit ich weiß, ne?
Genau. Und Vegas hat ja brutal wenig Siege in der Hauptrunde irgendwie gehabt, ne? Und steht 2-1 für Vegas. Zwei Spiele schon in der Overtime gewesen von den dreien. Also ist eigentlich auch ein ganz gutes Finale. Und also tatsächlich die Highlights von Spiel 3, das ist mal ganz interessant, sich mal anzuschauen, wie so ein Momentum auch mal so zurückkommen kann. Und dann, also das ist, ich fand es ganz interessant. Es geht auch, glaube ich, 14 Minuten oder so, die Zusammenfassung. Also dann, ja.
Wir waren ja schnell durch heute mal wieder. Habe ich ja noch Zeit, dass die Zusammenfassung mir nochmal anzugucken.
Sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir soweit einen schönen Sommer. Wir bleiben.
Das wünsche ich dir auch, ja. Ich glaube, ja, Saisonvorschau wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich das nächste sein. Ich glaube, urlaubsbedingt wird es schwierig, dass wir da nochmal zusammenkommen. Und vielleicht auch thematisch bedingt. Da wird nicht ganz so viel mehr passieren. Hoffentlich,
ja.
Dass wir da irgendwie noch eine Folge zwischendurch aufnehmen können oder müssten.
Wenn, wären wir aber bereit.
Ja,
sagen wir es mal so.
Sowieso. Und flexibel im Zweifel. Also, das geht schon.
Jawohl. Gut, dann schönen Abend. Ciao, ciao. Bis bald.
Ciao, ciao.